Per voi, Tania, stasera, Erbeitisch.
Ja, ich denke mir alle. Und hast du auch schon mal gedacht, warum gerade ich? Warum gerade ich? Habe ich also auch schon gedacht, warum gerade ich? Irgendwie ist mir irgendwann vor 35 Jahren mein Herz aufgegangen. Warum gerade ich? Und die anderen nicht? Noch nicht? Wisst ihr, dass ihr mir alle nichts dazu getan habt, dass wir erwählt sind? Denn Gott hat an Moses gesagt, ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen dem, den ich will. Völlig souverän. Gott erbarmt sich über dem, wo er erwählt hat. Zum Beispiel die Jünger. Da hat doch Jesus einfach gesagt, du und du und du. Hat einfach 12 Mal erwählt. Und sie sind ihm nachgefolgt. Und ihnen hat er gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Und ich habe wirklich auch schon gedacht, also es geht um Erwählung. Er wählt. Also das wäre jetzt auch der Titel von dieser Predigt. Er wählt. Gott ist absolut souverän. Und wir haben es gehört schon von Martin, schon im Lobpreis. Es geht heute um Israel. Gott hat Israel erwählt. Kurzen Abriss, ihr wisst das wahrscheinlich alle. Gott hat am Abraham gerufen, er soll rausgehen in ein Land, das er ihm zeigen wird. Er möchte ein grosses Volk machen. Und der Abraham soll ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dann hat er einen neuen Namen bekommen. Tim, das weißt du sicher. Hat er noch Abraham geheissen? Oder wie hat er nachher geheissen? Abraham. Zuerst hat er Abraham geheissen und nachher Abraham. Und das heisst, ein Vater von vielen Völkern. Gut, das habt ihr alle schon gewusst. Jetzt habe ich nichts Neues gebracht. Der Abraham, nachher kommt der Isaac, nachher der Jakob. Ja, auch beim Jakob. Er hat einfach den Jakob ausgewählt. Er wählt. Er hätte auch den Esau können. Nein, er hat den Jakob. Und aus dem Jakob hat es dann den Israel gegeben. Israel ist der gleiche wie der Jakob. Ist einfach nachdem er mit Gott einen Feind gehabt hat. Israel heisst, wenn ich mich nicht irre, Kämpfer für Gott. Und aus dem Volk Israel ist dann der König David gekommen und dann Jesus. Gott wählt. Und seine Kriterien von dieser Wahl, die sind sicher anders, wie wir wählen würden. Das Törichte hat Gott erwählt. Das, was in der Welt nicht gilt. Das Einfache. Und beim Volk Israel hat er gesagt, ich habe dich nicht erwählt, weil du grösser bist, weder alle Völker, denn du bist das Kleinste von allen, sondern weil ich dich geliebt habe. Also ein Kriterium von Erwählung ist, ich liebe dich. Er hat Israel geliebt. Und er hat Israel eine Bestimmung gegeben. Wer weiß, was die Bestimmung ist von Israel? Weiß das jemand? Ein bisschen lauter.
Ein Segen sein.
Ein Segen sein, ja. Segen sein für alle Nationen. Und wer ist aus Israel rausgekommen? Der Same.
Jesus.
Ja, ich denke, das sind die zwei Bestimmungen. Jesus ist aus dem Volk der Juden gekommen. Und die Juden sollen ein Segen sein für alle Völker. Ich denke, das sind wie zwei verschiedene Sachen. Und jetzt mache ich einen Sprung. Jetzt komme ich zu mir. Weil Gott hat mich auch erwählt. Als ich auf die Welt gekommen bin, hätte ich sollen Claudia heissen. Meine Eltern haben gefunden, Claudia passe zu mir. Aber als ich auf der Welt war, haben sie dann gesagt, nein, wir geben ihr den zweiten Namen, Olivia. Der passt besser. Und darum habe ich, steht in meinem Pass, Claudia Olivia. Also ich heisse Olivia. Und die Bedeutung von meinem Namen, mit was könnte Olivia zu tun haben? Ja, was denkt ihr? Mit Oliven, Olivenbaum. Es hat etwas, ja, mit dem Öl, mit dem Olivenbaum zu tun. Heisst, also ist auch noch Friedensstifterin, Friedenstaube, ja, Taube mit dem Ölzweig. Vom Noah kennen da vielleicht auch. Und es ist ein bisschen Leid auf der Hand, dass, wenn die Leute für mich beten, was denken ihr, was sie an mich beten für mich? Kommt immer wieder der Olivenbaum. Immer und immer wieder. Und mein erstes Bild, das ich gemalt habe, das zeige ich euch etwas. Ich habe es jetzt etwa 6 Jahre lang versteckt hatte, irgendwo im Keller unten. Aber Gott hat mir einmal gesagt, ich soll das malen. Und ich zeige es jetzt nicht, weil es das Schönste ist. Eben, sonst wäre es ja nicht im Keller unten. Okay. Ich habe einen Olivenbaum gezeichnet. Also das sollte ein Olivenbaum sein, das da. Genau. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, Gott zeigt das mir und es hat etwas mit mir zu tun. Und man sieht da, wie das Öl, das sollte das Öl sein, von dem Olivenbaum fließt und da hinten fängt es an zu blühen. Und vor kurzem hatte ich einen Eindruck gehabt, während dem Soaken. Da bin ich genau wieder unter so einem Olivenbaum gestanden. Und ich bin dort gewesen, und ich bin dort gewesen. Und dann habe ich mich gesehen, wie ich mit dem Öl nass geworden bin. Und dann habe ich angefangen, so Zweige weiterzugeben von dem Olivenbaum. Und das hat etwas bewirkt bei den Leuten. Genau. Und wo wir in Israel gewesen sind, sind wir genau in dem Museum gewesen, da, wo der Martin gezeigt hat. Und das Bild, das ist riesengroß an einer Wand projiziert gewesen. Wieder der Olivenbaum. Also grösser wieder da der Raum. Riesengroß. Und ich bin dort vor dem Olivenbaum gestanden und es hat mich wie, ist mir wieder wie ins Herz hinein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe etwas ein bisschen mit dem Olivenbaum wirklich zu tun. Meine Eltern haben sich führen lassen, dass ich nicht Claudia heisse, sondern eben Olivia. Das wisst ihr sicher, dass Israel auch mit dem Olivenbaum verglichen wird. Wenn ich gerade schaue, wo ich bin. einen saftgrünen Ölbaum, schön, voller Früchte, hat der Herr dich genannt. Einen saftgrünen Ölbaum, schön und voller Früchte, hat der Herr dich genannt. Jeremia 11, 16. Und auch im Neuen Testament, der Paulus redet genau auch von dem Ölbaum. Und zwar, dass ein paar Zweige abgebrochen worden sind von dem Ölbaum, von dem edlen, schönen. Und dass andere Zweige eingepfropft worden sind. Und es wird dann erklärt, dass eben wir, wo wir aus den Völkern, aus den Nationen kommen, die Eingepfropften sind. Und die Abbrochenen, das sind die Juden, wo Jesus nicht anerkannt haben als ihren Messias. Die sind abgebrochen worden. Haben da gewusst, dass Olivenbäume uralt werden können? Uralt, wirklich. Bis zu 3000 Jahre alt sind die ältesten Olivenbäume. So nicht gibt es also noch. 3000 Jahre alte Zeugen, die haben Jesus erlebt, die haben sogar den Jesaja erlebt. Die haben, ja, die stehen immer noch. Und was wir erfahren haben, wo wir jetzt in Israel gewesen sind, ist, dass man das wirklich macht. Man tut bei einem alten Olivenbaum, der keine Frucht mehr bringt, der alt ist und nicht mehr lebt, tut man von einem wilden Ölbaum Zweigli nehmen und einpfropfen. Und dann bewirkt das, dass der alte Baum wieder zum Leben kommt. Ist das nicht speziell? Bei einem alten Olivenbaum macht man, oder hat man mindestens früher das gemacht. Und die Zweigli, die wir eingepfropft haben, haben bewirkt, dass der Baum wieder Wurzeln macht und Frucht. Wenn man jetzt das überträgt, Israel ist der Olivenbaum, oder? Steht in der Bibel. Und wir sind die Zweige, die wilden Zweige, die eingepfropft worden sind. Was bewirken wir dann an dem Baum? Dass der wieder zum Leben kommt. Könnte das sein, dass wir wirklich, und zwar alle, wo wir da eingepfropft worden sind, dass wir irgendeine Aufgabe an dem Volk Israel haben? Also einen haben wir ganz sicher, der steht in der Bibel. Und zwar möchte Gott mit dem Einpfropfen die Juden eifersüchtig machen. Steht im Römer 11, 12. Er möchte die Juden eifersüchtig machen auf uns, damit sie auch an den Messias glauben. Das ist sicher ein Beweggrund. Wie können wir das? Wie können wir Israel eifersüchtig machen? Wie machst du jemanden eifersüchtig? Ja, zum Beispiel. Genau, wenn unsere Beziehung zu Gott so leuchtet und so stark ist, dass das auserwählte Volk merkt, die haben etwas mehr. Die haben etwas mehr. Und dann reizt das sie zur Eifersucht. Also, das Ziel wäre, dass der Baum wieder zum Leben kommt. Dass der wieder lebt. Und im Römer 11 heißt es, ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Freunde, damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet. Das Herz mancher Juden ist verschlossen. Das sieht man bis heute. Doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Also irgendwann ist das fertig. Und zwar einfach so lang, bis Gott findet, jetzt habe ich genug Erwählte von den Völkern. Und was passiert dann? Das heisst im Römer 11,26, dann wird ganz Israel gerettet werden. Vielleicht denkst du jetzt, ganz Israel. Warum jetzt Israel und nicht die Schweiz? Die ist mir näher. Die Schweiz, Appenzell. Hier ist auch, ah nein, Zürich. Beides.
Ja, warum jetzt Israel? Ich glaube, es hat keine Verheißung in der Bibel, was heisst, jetzt hat es da bestimmt, dass das ganze Volk wird gerettet werden. Jesus erkennt. Aber eben,
möchte ich euch noch vorlesen, und zwar aus dem Römer 11, 15. Ihr seht, ich bin ein bisschen bei dem Römer verhaftet. Der Römer hat auch ganz spezielle Kapitel, die eben über das Thema schreibt, Kapitel 9 bis Kapitel 11. Gut, Römer 11, 15 heisst, denn wenn ihre Verwerfung Jeschuas die Versöhnung für die Welt bedeutet. Also wenn die Verwerfung, dass die Juden den Messias, den Jeschua nicht anerkannt hat, wenn das Versöhnung bedeutet für die ganze Welt, was wird es dann bedeuten, wenn sie Jesus annehmen, ihren Messias? Wer weiß, was es bedeutet? Wenn das ganze Volk Jesus annimmt. Genau. Es heisst wie Auferstehung oder wie Leben aus den Toten. Und in einer anderen Übersetzung, der Passion-Übersetzung, heisst es, es wird Auferstehungskraft entfesselt oder freigesetzt über der ganzen Erde. Also wenn Israel den Messias annimmt, dann wird die Auferstehungskraft entfesselt über die ganze Erde. Und dann, glaube ich, hat Israel erst ihre Bestimmung erreicht. Kommen wir damit? Also Erweckung. Träumt jemand von Erweckung? Hat allenfalls etwas mit Israel zu tun? Und der Paulus, der hat das Volk so fest auf dem Herz gehabt. Das heisst, ich trage einen schweren Kummer und einen Schmerz in meinem Herz. Und dass er sogar gesagt hat, ich würde auf der Rettung verzichten, bei Jesus zu sein, wenn nur mein Volk, die Juden, zum Glauben kommen. Stellt euch das vor. Und dann sagt, dass sie sind doch die, wo der Sohn Stand gehört und die Herrlichkeit Gottes haben, die das Bündnis bekommen haben und Gesetzgebung und Verheißungen und all diese Sachen zählt darauf. Ich würde sogar mein Heil geben, nur damit das Volk gerettet ist. Gewaltig. Und er sagt auch im 10. Kapitel, ich bete und sehne mich von Herzen, dass das jüdische Volk gerettet wird. Das war vor 2000 Jahren. Gott hat einen langen Atem. Und er sagt auch, ich kann bezeugen, dass die Juden, mein Volk, dass sie mit Hingabe dem Gott dienen. Wir haben das gesehen, wie Juden auf der Straße mit dem Wort Gottes betet und laufend betet an der Mauer und überall. Also die Ernsthaftigkeit von vielen, nicht von allen, aber von vielen, es ist extrem. Sie haben einfach nicht erkannt, dass eben das Gesetz nicht kann retten kann, dass Gott einen anderen Weg hat, eben der Jesus. Der Jesus, der eben das Gesetz erfüllt hat. Genau. Sehnst du dich danach, dass Israel gerettet wird? Ist das irgendwo auf deinem Glaubensplan, Stundenplan? Oder ist das irgendwo auf deinem Herz, dass Israel gerettet wird? Bettest du dafür? Glaubst du, dass da eine Auferstehungskraft freigesetzt wird und die ganze Welt gesegnet wird und eine weltweite Erweckung möglich wird? Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das wirklich, dass Erweckung oder dass die Kraft, dass mehr Kraft sichtbar wird, Auferstehungskraft, dass das etwas mit Israel zu tun hat, mit dem erwählten Volk. Und dass es eben uns braucht, es braucht uns, dass der Ölbaum zum Blühen kommt, dass das passiert. Satan hat immer alles dran gesetzt, dass eben so Zeug nicht passiert, schon bei Jesus. Da sind doch alle Babys oder alle Buben im Alter bis zweijährig umgebracht worden. Satan wollte verhindern, dass der Jesus, der Retter der Welt, aus dem Volk rauskommt. Wir wissen, dass niemand den Plan und die Verheißungen von Gott aufhalten kann. Und es wird auch ganz sicher passieren, dass die Auferstehungskraft entfesselt wird über der ganzen Erde. Das wird auch passieren, genauso wie das mit Jesus passiert ist. Sie haben ihn ja auch vor dem Kreuzestod umbringen. Aber Gott hat seinen Plan. An dieser Konferenz haben wir auch über Holocaust, Antisemitismus geredet. Das ist nicht so, wie soll ich sagen, es war eher heavy gewesen, was wir auch vieles gehört haben. Und es hat uns immer wieder erschüttert. Und das Verrückte ist, dass seit dem 2. Jahrhundert der Antisemitismus vor allem von den Christen kommt. Von den Kirchen. Das ist doch noch verrückt. Ganz am Anfang war klar gewesen, wir sind eingepfropft in den Baum, in den Ölbaum. Oder? Und die ersten Heiden, die dort eingepfropft waren, für sie ist es wow. Jetzt gehören wir zum auserwählten Volk. Wir haben vom gleichen Saft können wir nehmen. Aber mit der Zeit, mit den Jahrhunderten oder Jahrzehnten, hat es viel mehr Heiden Christen gegeben. Und dann ist das verloren gegangen. Und das Verrückte ist, dass Christen schon im 2. Jahrhundert wie einen neuen Baum gemacht haben. Sie haben sich nicht mehr dort eingepfropft, sondern einen separaten Baum gemacht. Und die ganze Kirchengeschichte ist auf einem anderen Baum aufgebaut. Da war nichts mehr Jüdisches dran. Und die Juden haben natürlich auch Juden dürfen auf den christlichen Baum. Und wenn sie nicht freiwillig gekommen sind, hat man es gezwungen. Zwangstaufen hat man gemacht. Und es ist also ganz verrückt, was die haben müssen bekennen. Zum Beispiel haben sie müssen sagen, wir werden nichts zu tun haben mit den unter einem Fluch stehenden Juden, die ungetauft bleiben. Wir werden keine Beschneidung am Fleisch praktizieren, noch das Passafest oder den Sabbat oder irgendein anderes Fest feiern, das mit der jüdischen Religion zu tun hat. Das sind unsere Väter. Stellt euch vor. Der Plan wäre gewesen, wir sind eingepfropft und wir werden zum Segen für Israel. Was haben wir gemacht? Wir haben uns abgetrennt und alles Jüdische gecancelt. Ich meine, die erste Gemeinde, Apostelgeschichte, wie viele Leute sagen immer wieder, oh, ich wünsche mir Apostelgeschichte. Apostelgeschichte soll wieder passieren. Aber Apostelgeschichte, das müsst ihr wissen, das sind 90% Juden gewesen, die an den Messias geglaubt haben. Das sind nicht Christen gewesen. Die Apostelgeschichte, man hat es dann zwar Christen genannt, aber die meisten sind jüdisch gsi. Und das war Erweckung. Ich meine, das Evangelium ist ganz am Anfang in die ganze Welt raus. Nachher hat es stagniert. Warum ist das jetzt 2000 Jahre her? Und Kirche, ich meine, ihr kennt das vielleicht, durch die ganze Kirchengeschichte, durch 1800 Jahre, immer und immer wieder sind die Juden verfolgt worden, umgebracht worden, man hat sie wollen eliminieren. Durch die ganzen 1800 Jahre, das ist verrückt. Es hat gipfelt im Holocaust. Und auch ein Luther, wo wir ja auch aufschauen und wo so viel Gutes gebracht hat am Volk, der Christen, der die Bibeln übersetzt hat, hat am Schluss von seinem Leben antijüdische Schriften herausgegeben. Und Hitler und Konsorten haben sich auf das berufen. Die erste Synagoge ist am Geburtstag, 455. oder was, vom Hitler, vom Luther verbrannt worden. Und die haben vom Gericht dann gesagt, ja, wir haben nur das gemacht, was quasi schon der Luther hat wollen. Ist schon verrückt. Und ich denke auch heute, wenn du wieder rumschaust, ist der Hass gegen die Juden extrem. Ich meine, wir müssen uns vielleicht selber auch prüfen. Oder was denke ich, wenn ich an die Juden denke? Oder an Israel? Denke ich, oh, schon wieder das Thema, schon wieder Holocaust. Oder was macht das mit mir? Ich denke, jetzt sind noch die muslimischen Länder dazugekommen. Aber ursprünglich waren es Christen, die den Antisemitismus verbreitet haben. Und vor 20 Jahren, oder, ich weiss nicht, ist vielleicht sogar ein bisschen mehr, habe ich einen jüdischen Schulkamerad gehabt, in der Primarschule, habe ich dem einen Brief geschrieben. Weil das hat mich so getroffen, als ich sehr schmal, das ist, als ich im Best-Hope gewesen bin, habe ich von dem gehört, von dem Antisemitismus. Da habe ich dem einen Brief geschrieben und habe mich entschuldigt bei ihm. Daniel Feldmann heisst er. Und dann hat er mir zurückgeschrieben. Und ich meine, ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Ich meine, das ist, ja, etwa 20 Jahre nach dem Holocaust. Nach dem Zweiten Weltkrieg gsi. Und dann sagt er, ich würde gerne auf diese Erinnerungen von der Primarschule verzichten. Denn die Primarschule war für mich ein Trauma. Weil das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Jude, der das schreibt. Allem voran die beiden Lehrerinnen, von denen ich nicht weiß, welche von beiden die schlimmere war. Und gewisse Mitschüler, die mir gegenüber oft tätlich wurden und nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Und dann sagt er, eben, ich sei nicht so schlimm gewesen. Ich sei eher ein friedfertiges Wesen gewesen, aber der Daniel Feldmann hat an der gleichen Strasse gewohnt. Und ich weiss einfach, dass meine Mutter immer gesagt hat, das sind so stolze Leute. Und das hat er dann auch geschrieben. Dass wir als Familie sie gemieden haben. Ich meine, wir haben nie zuhause darüber geredet, was das schlimm gewesen ist. Vom Zweiten Weltkrieg. Ich habe nur gehört, dass es für meine Eltern schlimm gewesen ist. Weil sie müssen auch unten durch. Aber sie waren in der Schweiz gewesen, an einem sicheren Ort. Und das ist verrückt. Er sagt, das ist, er wüsste nicht, wie das kann sein, dass der Antisemitismus 20 Jahre später, nach dem Furchtbaren, was passiert ist, schon wieder auf sich breit macht. Und heute ist es noch breiter. Was hast du gesagt, Josef? Da die, wo gegen israelische Produkte, das ist eine weltweite Organisation. Ja, wie heisst die? BDS, genau. Wo aufruft zu Boykott für israelische Produkte und so. Ist verrückt. Und da wollen wir jetzt nicht mehr mitmachen, oder? Ich meine, im Zweiten Weltkrieg haben viele Christen, also der Grossteil, hat zugeschaut. Vielleicht nicht mitgemacht, aber geschwiegen. Und das ist vorbei. Das wollen wir nicht mehr. Weil wir wissen, es ist so wichtig, dass wir zu dem Volk stehen. Und wir haben eine Aufgabe, wir haben einen Auftrag, auch am Volk Israel. So, jetzt bin ich dann fertig. Jetzt finde ich es gerade nicht mehr. Da, genau. Ich habe neue Menora mitgebracht. Ich habe mir das immer gewünscht. Ist doch etwas Schmucks, oder? Genau. Und irgendwie erinnert es mich ein bisschen, oder? An den Olivenbaum. Ich meine, es sind auch Öllampen. Und die Verästelungen. Wer weiß, was das bedeutet? Die Bedeutung von der Menora. Ah, okay, der Geist von der Weisheit und das meinst du? Ja. Aber es gibt eine ganz direkte Auslegung zu dem Menora, zu dem siebenarmigen Leuchter. Im Sacharja 4 können wir das lesen. Da hat der Sacharja, ein Prophet, einen Leuchter gesehen aus massivem Gold mit einer Ölschale obendrauf und sieben Lampen. Und jede Lampe hat sieben Röhren für Töchte gehabt. Und dann hat er zwei Olivenbäume gesehen, einen auf der rechten und der andere auf der linken Seite von der Ölschale. Und dann hat er nicht gewusst, was das bedeutet. Und hat den Engel gefragt, was bedeutet das? Was bedeutet das? Und der Engel hat gesagt, weißt du nicht, was es bedeutet? Wir haben es auch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht, bis ich es gelesen habe. Und dann hat der Sacharja gesagt, nein, mein Herr. Und dann hat der Engel gesagt, so spricht der Herr, nicht durch Gewalt und Kraft oder nicht durch Heer oder Macht wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Es hat mich einfach gerade nochmal berührt, die Bedeutung von dem Leuchter. Es wird nicht durch Herr oder Macht passieren, sondern durch seinen Geist. Genau. Ja. Das war so, was mir auf dem Herz ist. Also zuerst aus dem Volk ist der Messias rausgekommen, aus dem Volk der Juden. Und etwas steht uns wie noch bevor. Ich habe immer gedacht, wenn sich das Volk bekehrt von den Juden, dann kommt einfach Jesus wieder und dann ist dann das tausendjährige Reich und so. Aber die Verse reden anders. Die reden wirklich davon, dass die Auferstehungskraft freigesetzt wird. Und wenn wir einen Teil zu dem tun können, indem wir wirklich wissen, wir gehören, wir sind eingepfropft, wir gehören zu dem Olivenbaum. Und wir beten für Israel, wir stehen für das Volk ein, wir schweigen nicht mehr. Weil das ist eben der zweite Teil, den Satan will verhindern. Ich meine, aus welchem Grund werden die Juden seit 1800 Jahren verfolgt? Gibt ja keinen Grund. Ausser, dass da ein gewaltiger Segen ist, wenn das Volk wirklich zu Jesus kommt. Und er hat es geschafft, dass eben Christen, dass die Juden auch von den Christen eben so verfolgt worden sind, dass sie noch mehr Abstand nehmen von den Christen. Also wir müssen zu ihnen nicht in dem Sinn kommen und sagen, hey, musst du dich einfach bekehren. Ich glaube, es ist eine andere Art, wie wir sollen den Juden begegnen.
Merci vielmals. Ich denke, ich würde das nicht mehr in die Länge ziehen. Aber ich habe einfach die Frage stellen, was nimmst du mit? Ist es das Bild? Ist es etwas, was jetzt dir wichtig geworden ist? Oder vielleicht könnte ja sein, dass du auch, dass es in dir rein wie reagiert. Und zwar vielleicht auch auf die andere Seite. Dass wenn du über Israel hörst, dass du wie vielleicht auch gewisse Blockaden spürst bei dir oder Widerstand. Ich möchte einfach sagen, in jedem Fall eigentlich, rede mit Gott darüber. Rede mit Gott darüber. Und was ich euch einfach empfehlen ist, leset mal Römer 9 bis 11. Hausaufgabe. Leset Römer 9 bis 11. Und
fragt den Heiligen Geist, was er euch sagen will. Weil der Luther zum Beispiel hat geschrieben, dass Römer 9 bis 11 für ihn einfach wie eine Decke über diesen drei. Es ist ein dunkles Kapitel. Er hat das nicht verstanden. Der Luther, der Mann Gottes. Wir brauchen eben der Heilige Geist, damit wir Kapitel 9 bis 11 verstehen.
Und wenn es vielleicht nur der Vers ist, wo ich jetzt abschliessen würde, O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag nicht schweigen sollen, den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Das ist der Erweckung. Vater, ich danke dir einfach für die Olivia, dass du sie wirklich bei ihrem Namen Olivia gerufen hast. Ich danke dir, was du durch sie zu uns geredet hast. Und ich bete, dass das einfach Nachhall findet, dass das einfach Frucht bringt, das Wort. Es uns die Augen öffnet. Ja, und ich sage euch einfach, dass auch ihr nicht mehr schweigt. Und wenn es auch nur durch ein Gebet ist, aber auch wenn über Israel geredet wird, es geht nicht um Politisieren, aber es geht darum, dass wir uns auf die Seite von Israel stellen. Und die Schweizer haben das Erbe vom, auch noch vom Zweiten Weltkrieg, da, ich glaube, dass wir einfach geschwiegen haben. Wir haben einfach geschwiegen. Und dass der Job Spittner so ein bisschen als Leitding hatte, wir schweigen nicht mehr. Wir schweigen nicht mehr. Und ich bitte dann einfach, Jesus, dass du uns wirklich zeigst, wo es dran ist, zu reden. Und ja, oder einfach zu beten für Israel. Leg du uns das aufs Herz. Und wir wollen wirklich die Ölzweige sein, wo neues Leben in die Wurzel hineinkommt. Wir wollen wirklich nicht einfach hier abwarten und Tee trinken, sondern wir wollen wirklich ein Segen sein für Israel, für die Juden. Damit du kannst die Decke wegnehmen. Und danke, Jesus, jetzt für den Abend. Und ich segne euch einfach mit Gottes Gegenwart. Amen.